wie werde ich in einem Umfeld, wie einem Unternehmen wahrgenommen?
Und was kann ich tun, um einfach als kompetenter wahrgenommen zu werden?
Gute und herzlich willkommen zur LinkedIn Lounge, der Podcast powered by Schaffensgeist. Mein Name ist Thomas Herzberger, Geschäftsführer von Schaffensgeist und bei mir in der LinkedIn Lounge Marina Zeyerz. Gute Marina.
Hallo Thomas.
Du warst neulich unterwegs. Ich weiß das, weil ich durfte dich hinbegleiten. Du warst bei einer Schule. Da dachte ich mir, na gut, jetzt ist sie Marina nicht so alt wie ich, aber dieser so jung ist er nur auch nicht. Und bei dieser Schule hast du einige Bekannte von dir getroffen. Ihr seid dann am frühen, ich glaube sogar Freitagabend, später Nachmittag in die Schule rein und habt dort mit den Schülern was gemacht. Was denn?
Ja, es ist eine 12. Klasse an einem Gymnasium, die ich aktuell betreuen darf im Rahmen meiner Mitgliedschaft bei Rotary. Die haben ja viele verschiedene Projekte, wo sie sich sozial engagieren, unter anderem eben auch, das nennt sich Wege ins Management unter Berufsdienst.
Berufsdienst.
Berufsdienst, wo man eben jüngeren Menschen einfach ein bisschen Inspiration bietet, weil ich weiß nicht, wie es bei dir früher war an der Schule, aber du hattest jetzt vielleicht nicht tagtäglich Menschen da, die aus ihrem Berufsleben erzählt haben, aus verschiedensten Stationen, sei es als Jurist, als Handwerker, als Manager, keine Ahnung. Und das versuchen wir eben zu tun, weil natürlich jetzt gerade 12. Klasse, später 13. Klasse überlegt man sich schon, wo geht's denn dann hin, was möchte ich studieren und welche Inspirationen gibt es? Und wenn ich mich dran erinnere, welche Inspiration hatte ich? Ich hatte halt meine Eltern, ich wusste, was die machen und ansonsten vielleicht noch die Eltern von Freunden, aber ansonsten hatte ich keine echten Einblicke ins Berufsleben und das versuchen wir eben zu geben.
Mir hatte auch nichts. Mir hatte nichts. Ich erinnere mich, wir hatten mal einen Autor zu Gast, der hat eine Lesung gegeben und der hat uns dann radikal erklärt, was er an einem Buch verdient, indem er einen 10-Mark-Schein damals zerrissen hat, um zu zeigen, so für ein Buch, dass er, wie war das denn, ein Buch, das 15 Euro, glaube ich, kostet, 15 Mark kostet, bekommt er 50 Cent. Und das hat er mit einer großen Geste mal demonstriert. Aber abgesehen davon und kleinen Berufspraktika, so ein, zwei Wochen lang irgendwie im Betrieb vom Vater, war da gar nichts. Finde ich aber gut. Also finde ich schade, dass es das, andersrum, fand ich schade, dass es das nicht gab. Finde ich gut, dass ihr das jetzt macht.
Ja.
Worüber sprecht ihr dann?
Das Schöne ist, in der ersten Session, die ich mit den Schülern hatte, also wir machen das monatlich, habe ich die gefragt, so, was interessiert euch? Was sind die Sachen, die ihr gerne, wo ihr vielleicht auch gerade mit dem Gedanken spielt, später zu studieren, zu machen? Das heißt, welche Berufsgruppen hättet ihr gerne da und was würdet ihr darüber hinaus gerne lernen? Und dann haben wir auf der einen Seite einmal so eine lange Liste definiert an Berufsgruppen, die sie spannend finden, weil der eine gesagt hat, ich möchte Arzt werden, der andere hat gesagt, ich möchte in die Beratung gehen. Und auf der anderen Seite haben wir sogenannte Superskills identifiziert. Also was sind so die Fähigkeiten, die übergreifend über jeden Beruf, den du später ausüben wirst, einfach wichtig ist.
Fancy.
Und da haben wir zum Beispiel das Thema finanzielle Bildung. Das heißt, wir hatten zum Beispiel jemanden von einem Family Office da.
Finanzielle Bildung in der Schule, Marina. Was ist das denn für progressive Lerninhalte?
Ja, vielleicht habe ich das auch ein bisschen vielleicht habe ich ein bisschen hingeführt. Ja, aber das Thema, was machst du denn mit dem ersten Geld, das du verdienst? Ne? Also haust du alles auf den Kopf?
Ja.
Oder?
Da.
Auch gut. Aber mit dem zweitverdienten Geld, was machst du da?
So, ja, das zweite, das lege ich natürlich an.
So, aber wie machst du das denn? Ne? Weil gerade wenn du jung anfängst, Bombe. Oder wir haben solche Themen wie Networking, auch wichtig, egal in welchem Beruf du bist. Oder eben auch das Thema Körpersprache. Warum ist das auch wichtig, wie ich auftrete und nicht nur, was ich sagen will? In Deutschland haben wir so einen riesigen Fokus immer auf, oh, was soll ich sagen und was ist der Inhalt? Versus, wie bringe ich das denn rüber, damit das gehört wird? Und diese Superskills haben wir eben einmal identifiziert und dann habe ich mich auf die Suche gemacht in meinem Netzwerk und geschaut, wen laden wir denn da ein, der dieses Thema wunderbar rüberbringen kann.
Sau cool.
Ja, macht auch
sau cool.
Sehr, sehr viel Spaß. Wir haben jetzt noch ein paar Sessions vor uns, einige hatten wir schon und hatten zum Beispiel letztes Mal Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Da waren
aber ein paar. Für 18, 17, 18-Jährige.
Ja, wurde aber gewünscht.
Wow.
Wurde schon gewünscht, ne? Dass die Schüler gesagt haben, hey, das interessiert mich einfach, weil ich möchte später Karriere machen, ich möchte aber auch Familie haben. Wie kriegt man das denn unter einen Hut? Fand ich mega cool. Und dann habe ich mir halt ein paar ausgesucht, beides Manager, beide drei Kinder. und die haben einfach mal ganz frei heraus erzählt, wie sie das so managen.
Aber das finde ich spannend. Wussten die schon von vornherein, was sie interessiert, hatten die aktive Fragen? Weil ich erinnere mich, als ich so in der 11., 12., 13. war, gab es ja noch ganz viel, was ich gar nicht wusste, dass es ein Thema, ein Problem sein könnte, eine Challenge sein könnte. Also dieses Wissen, was ich nicht weiß, das ist ja das Spannende eigentlich.
Ja, und gleichzeitig sind, also so wie ich die Schülerinnen und Schüler erlebt habe, die sind super informiert. Die haben viele Interessen, die haben viele Fragen, viele Ideen. Klar, natürlich weiß man jetzt noch vieles nicht und weiß noch nicht, was man wissen sollte. Aber auf der anderen Seite sind die da schon auch teilweise sehr klar in dem, was sie lernen wollen. Und das fand ich super cool. Und klar, natürlich, es war ein Gespräch von 1,5 Stunden. Also wir haben uns da langsam hin iteriert und hingearbeitet. Aber da sind schon wirklich klare Vorstellungen da.
Aber finde ich sehr, sehr cool. Ne? Trotzdem im Winter, Freitagnachmittag, wenn es schon dunkel ist, draußen sich nochmal hinsetzen in die Schule.
Mega.
Mehr oder weniger freiwillig, das ist schon krass.
Und Fragen stellen, engagiert sein, zuhören.
Ja.
Das ist richtig cool. Ja.
Voll gut. Dann bist du da und du gehst ja noch eine Stufe weiter. Du gehst doch in die Uni und sprichst mit Studenten aus dem In- und Ausland.
Yes, das ist im Rahmen der Frankfurt School hier in Frankfurt.
Das ist leider genau.
Die Frankfurt School, genau. Ja, die sind da wirklich krass gewachsen in den letzten Jahren und ziehen halt wirklich Bachelor-, Master-, MBA-Studenten aus aller Welt an, was super interessant ist. Und auf der anderen Seite bin ich auch in der Tomorrow University, die sich sehr stark auf das Thema Entrepreneurship und Sustainability fokussiert. Ist auch nochmal ein anderer Schlag Studenten. Und das also ist für mich auch extrem bereichernd.
Inwiefern?
Weil ich einfach auch mitbekomme, was die Generation, die quasi nach uns kommt, was die gerade beschäftigt. Na gut, Studenten sind jetzt noch nicht so weit entfernt von mir. Schüler schon nochmal ein bisschen mehr entfernt. Trotzdem sind sie dann ganz oft schon eher die Generation Z, über die viel gesprochen wird. Und da zu verstehen, was bewegt sie, wie gehen sie jetzt mit den vielen Challenges um. Ich nehme das schon wahr, dass die heute nochmal andere Herausforderungen haben als wir damals. Auf der einen Seite sehr viele Sachen, die ähnlich sind. Also dieses Thema so, Gott, ich habe die ganze Welt zu Füßen, ich habe so viel Auswahl, aber ja, was mache ich denn? Jeder sagt mir, ich kann alles werden, aber was soll ich denn werden? Was will ich denn werden? Also ich glaube, das ist ziemlich ähnlich. Und auf der anderen Seite bist du halt extrem, du hast eigentlich so einen Information Overload. Du bist besser informiert als jede Generation vorher und musst dir irgendwie einen, you have to make sense of it all. Und das finde ich schon krass. Also ich erlebe sie als krass gut informiert und krass reflektiert.
Gibt es so ein Beispiel, eine Aussage, eine Frage, die dich total überrascht hat? Von Seiten der Schüler oder Seiten der Studenten?
Da fragst du mich was. Also ich glaube, was mich einfach immer wieder überrascht, ist mit welcher reflektierten Haltung die Studenten und die Schüler an alles rangehen. Also ich habe mich vielleicht dann mal mit 25 gefragt, wie ist denn das eigentlich dann später so mit der Balance in meinem Leben? Ich will jetzt nicht sagen klassisch Work-Life-Balance, sondern im Sinne von, wie schaffe ich es, einen Job zu haben, der mich ausfüllt? Wie schaffe ich es aber gleichzeitig auch andere Aspekte in meinem Leben so unter einen Hut zu bekommen, dass das alles in einem gesunden Verhältnis zueinander steht? Das habe ich mich, nicht mal mit 25, ich habe mich das mit Ende 20 gefragt. Und diese Frage stellen heute schon 16-, 17-Jährige, was ich aber auch gut finde.
Da kommt einiges auf uns zu, beziehungsweise ist es ja schon da. Wir merken das ja auch ganz viel auch in unserem Umfeld, wie die Anforderungen der jungen Mitarbeiter auch Unternehmen verändern. In der Art und Weise, wie sie kommunizieren, in der Art und Weise, wie sie anbieten, wie sie Arbeit gestalten.
Ja.
Das soll heute aber nicht im Kern nicht unser Thema sein, Generation Z. Dazu hatten wir auch schon mal eine ganz, ganz tolle Folge. Schaut gerne nochmal nach. Wir reden heute über ein Thema, das du in deiner letzten Session dort angesprochen hast, wie du mir verraten hast. Korrigier mich, der Ansatz war aber, wie werde ich in einem Umfeld, wie einem Unternehmen wahrgenommen? Wie werde ich gewertschätzt? Wie werde ich sympathisch? Wie werde ich als sympathisch wahrgenommen? So rum.
Als sympathisch, unkompetent.
Als vor allem. Gleich beides. Hohe Ansprüche. Weiß sympathisch, unkompetent. Marina, du bist Außenstehende. Welche Tipps hast du da gegeben?
Als Außenstehende bei Sympathie oder bei Kompetenz?
Also was hast du gemacht? Erstmal ein Buch gelesen.
Genau, richtig. Um das erstmal überhaupt einschätzen zu können, liest das so. Ja, also warum wir diese Folge...
Deine Expertin empfehlen. Schwer.
Ich mag diese Menschen, die sich so unfassbar lustig finden.
Und das geht jetzt noch 3-4 Minuten so.
Wunderbar, ich freue mich drauf. Ja. Also, ausschlaggebender Punkt dafür war die letzte Session mit Alumnis an der Frankfurt School, die also schon ihr Studium absolviert haben und jetzt als Young Professionals im Job sind. Mhm. Und die meisten davon in einem Unternehmen als Angestellte. Und die Frage war, hey Marina, also ich habe das Gefühl, dass wenn ich was sage in Meetings, dass das nicht so stark Gehör findet, wie wenn zum Beispiel, in dem Fall war es auch noch eine Frau, wie wenn das ein männlicher Kollege 5 Minuten später sagt. Und was kann ich tun, um einfach als kompetenter wahrgenommen zu werden, um nicht übersehen zu werden? Und das war so spannend, weil als sie das sagte, habe ich ganz viele Menschen im Raum nicken hören und nicken sehen. Nicken sehen, so.
Aber auch schön, wenn es so laut ist, dass du es hörst. Da. Ist das, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber ist das eine Männer-Frau-Geschichte oder eine Jung-Alt-Geschichte?
Zum Teil.
Zum Teil was?
Es ist zum Teil eine Frauen-Männer-Geschichte, ja. Und ich sag dir auch warum. Weil aufgrund der Erziehung Frauen schon eher aufwachsen mit den, ja, so mit dem Superlativ, sei freundlich, sei zurückhaltend, sei nicht zu aufdringlich, sei höflich. Und Männer in der Regel natürlich auch diese Werte mitbekommen, aber nicht so stark wie Frauen. Zumindest ist es meine Erfahrung. Und das wird mir auch immer wieder von Studenten zurückgespiegelt und auch von Senior Professionals, von weiblichen. Und dementsprechend tun wir uns als Frauen da manchmal ein bisschen schwerer, bestimmte Kompetenzsignale auszusenden.
Kompetenzsignale. Finde ich ein schönes Schlagwort. Was sind denn Kompetenzsignale?
Bevor wir dazu kommen, vielleicht noch ein anderer Aspekt. Was ich auch mal wieder erlebe, gerade bei Young Professionals, ist, ja, so dieses Mindset, hey, ich möchte unbedingt kompetent wirken. Und vergessen dabei...
Keine Ahnung, was. Also du kannst ja gar nicht kompetent sein, wenn du gerade im neuen Job angefangen hast. Zumindest noch nicht.
Nicht
so viel wie andere
in dem Job, auch, ja. Aber es gibt ja einen Grund, warum du da bist.
Ja.
Also eine gewisse Kompetenz hast du ja. So durch dein Studium, durch Praktika, durch Erfahrung. Also so völlig ahnungslos stolperst du ja nicht in einen Job. Das heißt, du hast schon eine gewisse Kompetenz. Natürlich entwickelst du die über die Zeit, aber du hast schon gewissermaßen ein Set an Fähigkeiten, die du mitbringst. Und
Fähigkeiten finde ich aber nicht gleich eine fachliche Kompetenz. Das heißt, du weißt ja trotzdem nicht, wie die Prozesse funktionieren. Du kennst trotzdem nicht unbedingt die Marktbedingungen, wie das Unternehmen agiert, wie die Produkte aussehen, wie die Kunden ticken im Prinzip. Du bringst vielleicht Wissbereitschaft, Lernbereitschaft mit. Du hast vielleicht auch schon mal Praktika in die Richtung gemacht, um Einblicke zu bekommen. Also ich hätte jetzt nur aus meiner subjektiven Erfahrung selber, für mich war das erstmal ein ganz großer Sprung in die Praxis. Selbst vom Praktikum in einem Unternehmen hin zum eigentlichen Job. Mhm. Das war eine ganz steile und harte Lernkurve auch.
Mhm. Das stimmt. Und trotzdem kommst du ja nicht ohne nichts. Du kommst ja nicht mit leeren Händen.
Ja, aber vor allem mit dem leeren Kopf. Also ich glaube trotzdem, dieses Schnelllernen, Gestalten, dann hätte es abnehmen können, das war schon... Ich überlege gerade, ich habe von meinem Studium wenig im Job gebrauchen können.
Okay.
Obwohl ich im Marketing war.
Ah. Mach dir mal Gedanken.
Ich war, ja, jetzt ist es auch zu spät. Deswegen bin ich vielleicht gelandet, wo ich gelandet bin.
Also auf jeden Fall kommen sie ins Unternehmen und wollen sofort sehr kompetent wirken. Und wie du schon richtigerweise sagst, naja, woher soll denn die geballte Kompetenz herkommen? Und machen sich dann einen unfassbaren Stress und vergessen dabei, dass, ja, dass das Auftreten, die gute Wirkung, die sie sich erwünschen, eben nicht nur von ihrer Kompetenz abhängt, sondern auch von einer gewissen Sympathie, die sie erstmal aufbauen müssen. Also eigentlich geht es am Anfang darum, gute Beziehungen aufzubauen zu den Menschen, mit denen du im Unternehmen arbeitest. Na, wenn man ja, so ein bisschen der Wissenschaft glaubt, gibt es 2 Aspekte, die sehr wichtig sind für ja, dadurch, dass dafür, dass du gut ankommst, dass du auch ein gewisses Charisma ausstrahlst, dass Menschen dir zuhören, dass sie gerne mit dir arbeiten. Und das sind einmal die sogenannten Warmth Cues, also die Wärme-Signale, und einmal die Competence Cues, also die Kompetenzsignale.
Da sind sie wieder.
Beides ist unfassbar wichtig. Und viele Menschen versuchen, sich sehr stark auf die Kompetenz zu versteifen. Also, okay, ich bereite jetzt alles vor für dieses Meeting, alle Talking Points, die ich sagen will, meine Excel-Tabelle ist perfekt polished, alles ist da und so weiter. Und vergessen dann vielleicht so ein bisschen, ja, vergessen zu lächeln, vergessen Augenkontakt zu halten, vergessen Pausen zu machen bei wichtigen Aussagen, vergessen vielleicht vorher einen Smalltalk zu halten mit ihren Kollegen. Und all das trägt dazu bei, dass die vielleicht als kompetent wahrgenommen werden, aber nicht als sympathisch.
Nur mal kurz einen Schritt zurück. Also es geht um die Vermittlung von Elementen in der Kommunikation, unabhängig davon, was du sagst, sondern wie du es sagst.
Ja.
Damit das, was du sagst, die volle Wirkung, die gewünschte Wirkung erzielt.
Richtig.
Okay. Einmal Wärmesignale, einmal Kompetenzsignale.
Mhm.
Okay.
Genau. Und ja, das Spannende ist, dann eben mit den Studenten genau diese Signale einmal aufzuschlüsseln und zu überlegen, was sind denn diese Wärmesignale und was sind die Kompetenzsignale, die man, an denen man arbeiten kann, um eben die gewünschte Wirkung zu erzielen. Und was ist die gewünschte Wirkung für die meisten? Ja, dass man eben auf der einen Seite... Was?
Applaus, Ruhm, Ehre, Anerkennung.
Ja, dass man halt einfach gut ankommt bei anderen Menschen, dass man gute, gelingende Beziehungen aufbaut und dadurch ja eben auch die Karriere macht, die man sich vorgenommen hat im Unternehmen.
Mhm. Okay. Lass uns dann gleich nochmal auf das Beispiel, die Eingangsfrage von der Studentin zurückkommen. Was sind denn die wichtigsten Wärme- und Kompetenzsignale?
Also, fangen wir mit den Wärmesignalen an. Und das hört sich manchmal so banal an, aber ich merke gerade auch bei der jüngeren Generation, wie die immer noch extrem unterschätzt wird, Thema Lächeln. Ja, also ich glaube, das hängt ganz oft vielleicht noch so ein bisschen an Schüchternheit. Ich weiß noch nicht so richtig, wie ich in dem Umfeld agieren soll. Ich möchte vielleicht nicht zu nett wirken, sondern eben auch kompetent. Und deswegen vergesse ich manchmal das Lächeln, gerade bei der ersten Begegnung. Und das ist fatal, weil Lächeln ist die universelle Sprache für ich möchte dich nicht angreifen, ich mag dich, und das ist halt mit das wichtigste Signal, was du schicken kannst. Und wenn man sich charismatische Menschen anschaut, die lächeln, natürlich nicht, wenn sie gerade irgendwas Ernstes sagen, aber grundsätzlich bei der Begrüßung, bei der Verabschiedung zwischendurch, sie lächeln. Das heißt, das halt wirklich nicht vergessen, ist so unfassbar wichtig und wird leider immer noch unterschätzt, also zumindest meiner Beobachtung nach.
Also ich überlege gerade, weil du charismatische Wirkung gesagt hast, vielleicht ein positives, sympathisches Charisma, so ein warmes Charisma. Wenn du dir anschaust, Menschen wie jetzt Christine Lagarde, Mario Adolf, Sean Connery, die haben alle Ausstrahlung und Charisma, in Klammern, gehabt. Aber die großen Lächler waren sie auch nicht. Aber es sind vielleicht auch keine Menschenfänger in dem Moment.
Es bedeutet auch nicht, dass du dauerlächeln musst. Aber an den richtigen Stellen, zum Beispiel bei der Begrüßung, unbedingt.
Mhm. Hast du mir nicht mal die Geschichte erzählt, dass du Feedback nach dem Beitrag von, nach dem Vortrag bekommen hast, wo jemand meinte, alles schön und gut, was sie sagen, aber sie haben zu viel gelächelt?
Nee, das waren Hände in der Hosentasche.
Ah.
Dass jemand gesagt hat, bitte pack deine Hände aus den Hosentaschen während dem Vortrag. Was ich auch nachvollziehen kann, weil das ist übrigens auch so ein Thema, wenn wir unsere Hände verstecken, wenn wir unsere Hände nicht zeigen, dann wirkt das für viele Menschen unterbewusst bedrohlich.
Könnte eine Waffe sein.
Weniger vertrauenswürdig. Ja. Deswegen da ab und zu mal die Hände zeigen und damit ruhig auch mal gestikulieren, ist gar nicht so verkehrt.
Ja.
Das stimmt. Aber Thema Lächeln, ja, das Feedback habe ich mal bekommen von einer Coach, die meinte, ja Marina, du bist halt einfach noch sehr jung und du lächelst extrem viel. Schau, dass du das mal ein bisschen runterschraubst. Und das habe ich dann tatsächlich auch mal für 2 Wochen ausprobiert. Und ich wurde noch nie so oft drauf angesprochen. Marina, ist alles in Ordnung mit dir? Was ist denn los? Also anscheinend habe ich es dann ein bisschen übertrieben.
Hast du eine Lächeldiät gemacht?
Ich habe eine Lächeldiät gemacht, ja.
War Smiley-Detox.
War sauschwer. Also von daher, das muss man wirklich nicht unterdrücken.
Wird man nicht auch grumpy?
Vielleicht, aber das wirkt ja auch nach innen.
Ja, eben. Also das ist ja tatsächlich, ne, die eine Sache Wirkung nach außen, das ist das eine, aber nach innen, das ist ja auch eine Methode, wie ich meine schlechte Laune vertreiben kann, indem ich lächle. Mhm. Weil dann entsprechend die Oxytocin ausgestoßen wird in meinem Körper, Glückshormone, und es mir dann ein bisschen besser geht. Ja. Auch wenn ich mich selber bescheiße eigentlich.
Mhm, ja, the good kind of sich selber bescheißen. Ein anderes Thema, was ich auch sehr oft vernachlässigt sehe, ist das Thema, wenn jemand sich neu in die Runde dazustellt oder wenn jemand auf dich zukommt. Mhm. Je schneller du deinen Körper und deine Füße in die Richtung der Person ausrichtest, umso mehr fühlt sie sich willkommen. Also wir sind wieder beim bei den Warmth Cues, dass du Menschen eben wirklich signalisierst, hey, hallo, willkommen, fühl dich willkommen und nicht nur so halbherzig irgendwie so die kalte Schulter im wahrsten Sinne des Wortes zeigt, sondern wirklich dich der Person zuwendest. Auch in Meetings super wichtig. Zu der Person, zu der du gerade sprichst, wende dich ihr vollumfänglich zu.
Gilt übrigens auch für Kindererziehung, auf aktives Zuhören prinzipiell. Also da, wo deine Nase und dein Bauchnabel hingeht, da ist die Aufmerksamkeit. Und die sollte dann eben entsprechend auch bei deinem Kind, bei deinem Mitarbeiter, bei deinem Gegenüber sein. Wenn du zeigen möchtest, ich höre dir zu, ich sehe dich.
Mhm. Ja.
Und das mit dem Bauchnabel muss ich mir immer selber vorstellen, weil ich sitze hier gerade in dem Büro, in dem wir jetzt gerade sitzen. Kind kommt rein, ich gucke hin, aber mein Bauch bleibt da, wo er ist, nämlich quasi vor dem Schreibtisch. Und dann muss ich mir selber dran ermahnen.
Ich signalisiert, hey, die Arbeit ist mir eigentlich gerade wichtig.
Ja, oder ich bin gerade so hin und her gerissen, was ich genau dann auch signalisiere. Auch mir selber gegenüber. Also dann zu sagen, so komm, ich bin bei dir, ich drehe mich um, sodass ich meinem Kind gegenüber stehe oder sitze. Das hilft mir, mich zu fokussieren, und es gibt hoffentlich noch das bessere Signal an den Nachwuchs.
Mhm. Sehr gut.
Okay, also wir haben Lächeln. Wir haben das Zuwenden. Gibt es noch ein drittes Wärmesignal?
Ja, gibt es. Und es gibt natürlich noch viel mehr.
Aber so viel Zeit haben wir nicht. Wir nehmen jetzt nur die drei wichtigsten. Okay. Wir wollen noch die Kompetenzsignale, da bin ich ja noch gespannter drauf.
Natürlich.
Wie kann ich kompetenter werden? Endlich einmal im Leben.
Einmal im Leben. Also, das dritte Wärmesignal, was man wunderbar nutzen kann, ist das Thema Augenbrauen.
Verdammt, ich habe so kleine Augenbrauen. Oh nein, was mache ich jetzt?
Vielleicht solltest du die anmalen.
Weiß ich nicht.
Machen die meisten Frauen.
Weiß ich nicht.
Also, was man machen kann mit den Augenbrauen. Es sind unfassbar wichtige Kommunikationswerkzeuge. Das haben wir unter anderem gelernt bei einem der führenden Körpersprache-Experten, bei Stefan Berra. Wir haben eine Ausbildung bei ihm genossen. Und hat das auch so schön wissenschaftlich erklärt, ne? Er meinte, über die Jahrtausende haben wir sehr, sehr viele Haare im Gesicht verloren. Also wenn man sich unsere Vorvorvorvorfahren anschaut, es sah ein bisschen haariger aus, alles aus dem Gesicht.
Hast du gehört, das über meine Oma gesagt?
Nein, aber vielleicht war dein Opa. Viel früher, Thomas. Viel früher.
Damals war es halt noch ein bisschen kälter, da war das gut, mehr Körperbehaarung zu haben.
Unbestritten. So, und ich meine, bei uns Frauen, ja, erst recht, das einzige Stückchen Haar, was im Gesicht nur übrig ist, sind halt die Augenbrauen. Warum? Die Evolution hat sich dabei was gedacht. Die hat gesagt, hey, Kommunikation ist für uns als Spezies so wichtig zum Überleben, zum Fortschritt, zum Weiterkommen. Das heißt, die Augenbrauen, die lasse ich da, weil die sehr wichtige Kommunikationswerkzeuge sind. Und man hat auch gesehen, wenn man zum Beispiel Menschen Bilder von Menschen zeigt und sagt, so jetzt schätze mal ein, welche Emotionen sie haben. Wenn man da die Augenbrauen abklebt, wegnimmt, fällt es uns auf einmal viel schwerer, Emotionen richtig zu deuten.
Mhm.
Das heißt, du kannst deine Augenbrauen aktiv nutzen. Und gerade bei Wärme, bei Begrüßung, die Augenbrauen ruhig auch mitnehmen. Das können jetzt leider die Leute nicht. Das können die Leute.
Jetzt vergessen sie gerade ihre Augenbrauen vergessen. Was ist das?
Entschuldigung. Oh, jetzt muss ich sagen. Haben Sie welche dabei als Ersatz?
Habe ich noch niemand darauf angesprochen.
Und dass du, also jetzt können das leider die Hörer zu Hause nicht sehen, aber es macht einen Unterschied, ob ich vor dir stehe und sage, hallo Thomas, ich freue mich, dich zu sehen. Oder ob ich sage, ah Thomas, du hier. Voll schön, dass du da bist.
Also die Frau Zeitz hat gerade merklich ihre Augenbrauen nach oben gehoben und gleichzeitig ging auch die Mundwinkel nach oben.
Yes.
Ich fühle mich sehr unwohl. Das ist so eine künstliche Geste, wenn ich hier angelächelt werde. Mach ein bisschen Sorgen jetzt.
So, also das sind alles Aspekte, die man wunderbar nutzen kann.
Also gerne mehr Mimik in dem Moment einfach auch. Ein bisschen das Gesicht, ein bisschen lockerer lassen, vorher vielleicht mal schütteln und mal Minuten machen.
Ja.
Wie kann ich jetzt meine Augenbrauen anmalen?
Das kann ich dir nicht sagen. Da musst du ein Tutorial oder so dir anschauen.
Bist du ein Bücher? Wonach soll ich denn suchen? Wie nennt man das denn?
Eyebrow Shaping. Keine Ahnung.
Okay.
Es gibt ganz viele Sachen. Du kannst dir sogar deine Augenbrauen mittlerweile tätowieren lassen, Thomas.
Das werde ich nicht tun.
Danke für den Vorschlag.
Was ist das Werkzeug dafür? Was brauche ich?
Was?
Mit welchem Pinsel oder was auch immer mache ich das?
Also es gibt Augenbrauenpuder.
Puder?
Es gibt, ich weiß selber nicht, wie das alles heißt.
Okay, gut, dann vielleicht steht es auch zu weit. Das reden wir nochmal nach der Folge.
Eyebrow, Tattoo, Pencil.
Schreibt ihr mal in die Kommentare rein, ob ihr Tipps habt, wie ich meine Augenbrauen besser gestalten kann. Vielleicht habe ich ja dann noch Optimierungspotenzial in der Kommunikation. Damit ich auch noch ein bisschen wärmer wirke.
Ja, ganz wichtig.
Ja, gerade für Menschen wie mich, ne? Sena Kuyas hat ja zu mir gesagt, ich spreche fließend sarkastisch. Ich muss darauf achten, dass ich trotzdem noch ein bisschen Sympathie rüberbringe.
Mhm. Ja, und wenn du stärkere Augenbrauen hast, kannst du auch wunderbar nur so eine Augenbraue hochheben. Dann wirkt das noch, ja genau, dann wirkt das noch krasser.
Kannst du mit beiden Augenbrauen jeweils eine Augenbraue hochheben? Oh, das sieht komisch aus bei dir.
Nee.
Tut dir nicht weh?
Also offensichtlich nein.
Also nicht so wie den Spock hier. Ich kann es auch nur mit rechts. Ist das rechts? Ja, ist rechts. Ich kann es nicht mit links.
Ja, aber auch nicht so ganz. Der andere geht auch ein bisschen mit.
Shit. Na gut, wir üben das nochmal. Schade, dass wir heute kein Video dabei haben.
Ja, lustig geworden. Vielleicht auch besser so.
Okay, also wir haben drei Wärmesignale.
Yes.
Lächeln, Körperausrichtung und Augenbrauen einsetzen, Mimik einsetzen. Was sind die drei Top-Kompetenzsignale?
Die drei Kompetenzsignale. Nummer eins, nicht schnell sprechen.
Dann doch.
Tut mir leid, Tom.
Ja. Jetzt erklärt sich einiges.
Wer Thomas kennt, weiß, dass er manchmal, wenn er nicht drauf achtet, schon wirklich Gas geben kann beim Reden.
Mhm. Ich war den Leuten einfach, das 1,2 Geschwindigkeit einzustellen.
Das ist super. Ich
habe das per Default schon drin.
Sehr freundlich.
Ja. Okay.
Nee, warum? Und das merkst du, wenn du beispielsweise mit einem Vorstand im Raum bist. Die Leute beeilen sich nicht besonders. Die denken schnell und die reden schon mit einer angemessenen Geschwindigkeit. Aber die übertreiben es auch nicht. Warum? Weil die halt ganz genau wissen, ich bin hier gerade die wichtigste Person im Raum. Ich muss nicht schnell sprechen. Ich werde eh nicht unterbrochen. Und die Leute lassen mich ausreden. Und ganz oft ist es bei anderen Kompetenzpersonen im Raum, dass die nicht diejenigen sind, die ganz schnell sprechen, aus Angst unterbrochen zu werden. Und in dem Moment, wo du aber sehr schnell sprichst und versuchst, so hastig noch irgendwie deinen letzten Punkt zu machen, dann merkt man schon, oh, ich glaube, die Person, die ist hier gerade, die hat so ein bisschen Angst, dass die gleich wieder, dass ihr jemand ins Wort fällt. Das heißt, langsam sprechen mit einer nicht so hohen Stimme, damit die Menschen dir auch besser zuhören können. Oh. Das ist ein Signal, das du sendest.
Okay. Und Pausen machen.
Sehr wichtig. Was hat das mit den Pausen auf sich, Thomas?
Pausen sind wichtig. Also ich habe mich ja leider mit diesem Thema intensiv beschäftigen dürfen. Wenn du denkst, ich spreche jetzt schnell, dann hättest du mich mal vor 15 Jahren erleben sollen. Da war das wirklich ein Problem. Also auch dann zu meinen Schulzeiten, Studienzeiten, ich konnte immer recht gut Vorträge halten. Ich hatte auch nie großartig Lampenfieber, aber meine Schwäche war immer, dass ich genuschelt habe und oder zu schnell gesprochen habe. Irgendwann war es dann wirklich genug und ich bin zum Logopäden gegangen. Und er hat mir dann erklärt, das kommt A, häufiger vor bei intelligenten Menschen. Und dann habe ich ihn gefragt.
Und bei dir.
Und bei mir. Aber was habe ich dann damit zu tun?
Schön.
Der Grund ist vor allen Dingen eine gewisse Ungeduld. Also wie du sagst, mir ist es wichtig gewesen, dass ich meine Botschaft gesendet habe. Wie sie angekommen ist, war mir total egal.
Mhm.
Und Intelligenz ist auch in Anführungszeichen. Aber ich habe schnell gedacht. Deswegen wollte ich auch gleichzeitig so schnell, wie ich denke, sprechen. Das funktioniert aber nicht. Deswegen gibt es zwei Methoden. Entweder langsamer sprechen und oder Pausen machen. Denn meistens verstehen die Menschen schon, was ich gesagt habe. Sie brauchen nur einen Moment, um es zu verarbeiten.
Ja.
Und seitdem auch gerade in Workshops, in Vorträgen mache ich die Erfahrung, also ich versuche es zumindest nach wichtigen Aussagen, die hängen bleiben sollen, eine bedeutungsschwangere Pause zu machen. 21, 22, 23. Und dann weiterreden.
Mhm.
Ob mich das kompetenter wirken lässt, das dürfen jetzt meine Teilnehmer und Teilnehmerinnen mal beurteilen. Mir hilft es auf jeden Fall, meine Gedanken zu sortieren. Und ich selber stelle auch fest, dass ich pointierter spreche, wenn ich Pause mache.
Hört sich gut an. Ja, Pausen ist sehr wichtig. Und das ist übrigens mitunter auch einer der Gründe, warum viele Menschen ja dann eben sagen, Mensch, das, was ich sage, wird gefühlt gar nicht gehört. Ich glaube nicht, dass das in den meisten Fällen böse Absicht ist, sondern weil eben das Gesprochene zu schnell gesagt wird. Es wird keine echte Pause gemacht. Die Leute haben keine Zeit, es wirklich zu verarbeiten. Was auch noch hinzukommt, an wen richtest du denn das, was du sagst im Raum? Wenn es eine sehr wichtige Message ist, die vor allem vom Chef gehört werden soll oder von der Chefin, adressiere es an genau diese Person. Also ganz oft richten wir dann eher den Blick an ja, jemand anderen im Raum, so nach dem Motto, hey, leiste mir Beistand. Und die eigentliche Person im Raum, an die es gerichtet ist, hört das dann vielleicht gar nicht richtig.
Oder noch schlimmer, ich richte mich an den Bildschirm, wo meine Präsentation läuft.
Oh, noch schlimmer, ja.
Meeting.
Ja, auch so ein klassischer Fehler.
Also sich komplett kapern lassen von der Präsentation, von dem, was man zeigt, und sich die Show stehlen lassen,
mhm.
Das ist totaler Quatsch.
Ja. Genau. Ein weiterer Kompetenz-Cue ist auch das Thema Körpersprache an sich. Also ich merke das bei meinem früheren Ich. Ich saß dann so ein bisschen zusammen, ich will nicht sagen zusammengesackt, das nicht.
Wie alt ist dein früheres Ich?
Also wenn ich so an die ersten Meetings denke, keine Ahnung, 20, 21.
Als Berufseinsteigerin. Dann
genau, okay. Richtig. Mhm. Und auch schon bei Praktika. Und dann sitzt du da, zwar aufrecht, weil das habe ich als Tochter von meiner Mama immer mitbekommen. Die hat mir dann Bücher auf den Kopf gelegt und gesagt, so, und
nein.
Jetzt läufst du mal durch den Raum.
Nein.
Ja, ich hatte früher echt einen Buckel.
Oh, ganz klassisch, also wie man gerade läuft?
Ja, ja.
Wow.
Das war meiner Mama sehr wichtig. Also deswegen, ich habe zum Glück nie dann irgendwie einen Buckel gehabt später. Aber ich habe mich ganz oft in meinen Stuhl so ein bisschen auf die eine Seite gelehnt, auf die andere Seite gelehnt. Sprich, ich habe nicht den vollen Raum genutzt, den ich eigentlich zur Verfügung hatte. Und das passiert bei ganz, 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 ganz vielen Menschen, dass die so ein bisschen in ihrem Stuhl kauern und versuchen dann, einen wichtigen Punkt zu machen. Und das funktioniert nicht. Wenn du etwas unfassbar Wichtiges sagen möchtest, kannst du damit spielen. Das heißt, du kannst anfangen und sagen, hey, das waren jetzt alles sehr interessante Punkte. Ich würde gerne noch einen Aspekt ergänzen. So, und dann shiftest du. Dann setzt du dich aufrecht hin, schaust zu der Person Augenkontakt, zu der du den Punkt richten möchtest und sagst dann deinen Punkt deutlich, klar und machst danach eine Pause. Und so verschaffst du dir Gehör. So kannst du praktisch nicht überhört werden. Da würde sich auch niemand anderes im Raum trauen, 5 Minuten später nochmal die gleiche Botschaft zu setzen, weil das wäre einfach dumm. Also, oder einfach komplett repetitiv. Also, das heißt, auch körpersprachetechnisch wirklich den Raum zu nutzen und sich zu nehmen, der einem zusteht. Und ruhig auch ein bisschen größer. Das fühlt sich am Anfang komisch an. Für mich hat sich das definitiv komisch angefühlt, aber es macht absolut Sinn. Weil sonst, wenn du da so ein bisschen kauerst, dann denkt sich das Gegenüber, naja, also wenn die Körpersprache so entspannt ist, kann das ja gar nichts Wichtiges sein.
Es hat gerade einen krassen Eindruck gemacht, als du es erzählt hast, wirklich nach größer geworden bist, dich aufrecht hingesetzt hast und ein bisschen auf mich zugekommen bist. Ich habe ein bisschen Angst.
Kompetenz, Angst gewonnen, nicht Angst.
Graue Linie, oder?
Macht Charisma.
Ah ja, stimmt, macht Charisma. Ich will noch eine Sache ergänzen, also das kaufe ich sofort. Man muss nicht so leger hier rumhängen, wie ich es jetzt gerade tue, aber nicht kleiner machen auf jeden Fall. Eine Sache würde ich noch ergänzen, auf Füllwörter achten. Kein vielleicht, kein da sollte man, da könnte man, sondern wirklich in der Aussage. Nimm dir einen Punkt, den du sagen möchtest und sag ihn straightforward.
Ja.
Dann bleibt er auch besser hängen.
Ja, diese Relativierungen, oh. Das speichert unser Kopf schon direkt ab als, ja.
Ist nicht so wichtig.
Vielleicht, könnte.
gilt auch in der Kindererziehung. Ich habe da praktische Erfahrungen sammeln können. Wirklich.
Die letzten 11 Jahre, ne?
Die sind super sensibel für so kleine Botschaften. Also streich Konjunktiv, streich diese Füllwörter.
Ja, ich glaube, das ist bei Erwachsenen genauso. Die sehen da sofort ein Schlupfloch.
Ja.
Und denken, ah ja, kann ja doch nicht so wichtig sein.
Ja. Und das ist schon krass, ne? Je mehr man drauf achtet, desto besser wird das eigentlich. Okay, also ich fasse nochmal zusammen. Wir haben an Sympathie-Cues, Wärme-Cues, Entschuldigung, haben wir Lächeln, haben die Mimik im Gesicht und wir haben die Ich wende mich dir zu. An Kompetenz-Cues, nicht kleiner machen, langsam reden und
Pausen
machen. Und mich an den Chef wenden, an den, der es entscheiden darf.
Richtig. Und vielleicht noch ein weiterer Cue. Unser Gehirn liebt Struktur. Und in dem Moment, wo man es schafft, das, was man sagt, gut zu strukturieren, ist das Gold wert. Auch das wird viel stärker gehört und verstanden. Das heißt, wenn du einen Punkt hast und dafür 3 Argumente, um das zu untermauern, dann sag das. Dann sag, hey, meine Botschaft ist die folgende. Und das sind meine 3 Argumente. Erstens, ruhig auch mit Handgeste anzeigen. Zweitens, drittens. Bleibt viel stärker im Kopf
und dann wirkt
kompetenter.
Und dann am Ende mal sagen, so, das war mein Punkt.
Das, was du gerade gemacht hast. Das waren unsere Wärme-Cues, das waren unsere Kompetenz-Cues.
Ja. Kompetenz hier auf 1,85 Meter. So, Marina. Und jetzt, damit wir unseren Namen auch verdient haben, und zwar nicht den Lounge-Aspekt davon, weil wir sitzen ja nur drüber Ingwerwasser zusammen. was heißt das für LinkedIn? Wie kann ich auf LinkedIn noch wärmer und souveräner wirken mit den 6 Cues, die wir gerade gelernt haben? Lächeln, ziemlich straightforward.
Bilder oder Video?
Genau, lächeln im Profilbild, lächeln in deinem Content, immer wieder mal. Fair enough. Mimik ist schon schwieriger.
Mhm. Mimik ist schwierig, außer du machst ein Video.
Bei Videos geht's, genau.
Struktur lässt sich wunderbar auch in Text umsetzen.
Struktur ist wichtig. Auch an wen wende ich mich? Sprich gerne mal die Zielgruppe, an die du dich wendest, anschreiben. Liebe Vorstände, liebe Young Professionals, liebe Frankfurter. Warum nicht die mit in die Headline mit reinbringen?
Mhm.
Oder in eine Grafik?
Mhm.
Ich habe gleich einen Beitrag gemacht, da ging es um liebe Social Media Experten, glaube ich. Ich brauche eure Hilfe bei. Kam sehr gut an.
Ja. Kann man genauso machen.
Ja.
Stimmt.
Hast du mal noch?
Gut, körpertechnisch ausrichten.
Aber nimm dir den Platz, den du verdienst.
Mit großem Bild.
Das ist schon fast eine Metapher, ja, aber mach ein Hochkantbild tatsächlich. Nimm Details auf, ich würde das gerne mal dazu nehmen, als Beispiel. Nimm den Platz, den du brauchst und noch, das ist natürlich ein bisschen tricky, aber finde so einen Sweet Spot zwischen, ohne anzugeben, zeig, was du kannst. Und da werfe ich nochmal den Ball zu dir zurück im Prinzip. Was sind deine Stärken? Wie kann ich denn meine Stärken zeigen, dass ich kompetent bin in dem Bereich, in dem ich bin, mit meiner Leistung, die ich anbiete? Also hol dir gerne Empfehlungen rein und pack sie auf dein Profil. Bring gerne Beispiele von zufriedenen Kunden. Von, keine Ahnung, wenn du Workshops machst, zeig Beispiele aus dem Workshop. Wenn du Gabelstapler auslieferst, zeig, wie du den Gabelstapler an glückliche Kunden überlieferst. Wenn du einen Prozess verbessert hast und damit Geld oder Zeit sparst, zeig das. Noch besser, wenn es jemand anderes für dich tut.
Ja.
Aber wenn du einen Mehrwert vermittelst, schreib es auf.
Ja.
Und zeig es gerne.
Sehr guter Punkt.
Willst du mitgehen?
Ja.
Sehr schön. Und dann wirken wir hoffentlich auch auf LinkedIn A, sympathisch und B, kompetent.
Yes. Sehr und gut. Beides ist wichtig.
Und beides ist wichtig. Wann geht's für dich wieder an die Schule oder Uni?
In 2 Wochen geht es an die Schule.
Und dann geht's um was?
Da geht es tatsächlich diesmal um eine ganz klassische Managerkarriere. Und gleichzeitig sehr spannend, die Person hat ein behindertes Kind, was auch echt natürlich nochmal ein ganz anderes Work-Family-Balance erfordert. Super inspirierende Person, freue ich mich schon sehr drauf.
Alles klar, super spannend. Berichte gerne davon, da können wir bestimmt auch alle noch was von lernen und ich finde es auch ein schöner Reminder dafür, wenn du denkst, dass es dir dreckig geht und du so Riesenprobleme hast, hey, da draußen im Leben gibt es auch Menschen, die tragen ein ganz anderes Paket mit sich um.
Ja.
Sehr schön. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Liebe Marina, vielen, vielen Dank fürs Vorbereiten und Mitbringen von diesen tollen Cues und Signalen, die du uns heute mitgebracht hast.
Ja, vielen Dank.
Wenn dir, lieber Hörer, diese Folge gefallen hat, dann tu uns einen großen Gefallen und lass uns gerne hier ein Abo da, dann verpasst auch keine der folgenden und kommenden Episoden. Wenn sie dir richtig gut gefallen hat, dann empfehle uns gerne weiter, schick die Folge einfach einem Kollegen, einer Mitarbeiterin, einem Bekannten von dir, dem das Thema interessieren könnte, der vielleicht auch so Probleme mit den Augenbrauen oder der Sprechgeschwindigkeit hat. Ich muss jetzt immer eine Lösung finden für die Augenbrauen. Und dann mal gucken, ob es einen Unterschied macht. Das hat mich jetzt schon getriggert. Und lass uns gerne 5 Sterne da bei Spotify oder bei Apple. Auch das sorgt dafür, dass noch mehr Menschen die LinkedIn Lounge finden. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Dankeschön. Adieu.